Aber auch man muss natürlich sagen, das KGV im Branchenvergleich macht wirklich einen sehr, sehr günstigen Eindruck.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier sind wie immer für euch der René und ich der Sebi am Start. Ganz am Anfang dieser Folge gibt es natürlich wie immer einen kurzen Überblick über die Märkte und die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche.
Yes, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen zu dieser Folge. Wie gewohnt starten wir kurz und knapp mit einem Blick auf die Märkte. Der DAX blieb auf Wochensicht fast unverändert und notiert bei knapp unter 14.000 Punkten. Dasselbe gilt auch mit Amerika. Der Dow Jones hat ganz leicht zugelegt und notiert bei knapp 30.900 Punkten. Ja, was ist denn so Neues und Erwähnenswertes in den letzten Tagen passiert? Drei Unternehmen, die wir in der Vergangenheit analysiert haben, haben das Herz eines jeden Dividendenfans höher springen lassen. Denn Coca-Cola, Walmart und PepsiCo erhöhen ihre Dividenden. Coca-Cola erhöht die Dividende um 2,4% und erhöht damit nun schon die Dividende 59 Jahre in Folge. Walmart erhöht dagegen die Quartalsdividende gerade einmal um 1 Cent, aber wird dieses Jahr eigene Aktien in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Je weniger Aktien im Umlauf sind, desto mehr Dividende wird dir dann letzten Endes als Walmart-Aktionär als Dividende ausgezahlt. Ja, auch PepsiCo wird zuverlässig die Dividende erhöhen und schließt sich bald dem Kreise der Dividendenkönige an. Denn die Dividende wird nun schon seit 48 Jahren in Folge zuverlässig angehoben und wird dieses Jahr um satte 5% erhöht. Und genau dieser Punkt der zuverlässigen Dividendenzahlungen machen Dividendenaktien im Konsumbereich für mich eben immer so spannend. Egal, ob es gerade eine Corona-Krise, eine Finanzkrise oder eine Dotcom-Bubble gibt, gegessen und getrunken wird einfach immer. Und mit diesen Gedanken im Hinterkopf lässt es sich während eines Crashs, wenn die Aktien um 30-40% einbrechen, deutlich leichter schlafen. Es gibt aber auch wieder spannende Neuigkeiten von unserem Altmeister Warren Buffett. Denn Berkshire Hathaway hat wieder neu zugekauft, aber auch manche Aktien verkauft. Starten wir mit den Verkäufen. Wie zu erwarten war, hat er einen kleinen Teil seiner Apple-Aktien verkauft. Das bedeutet natürlich nicht, dass es dem Apple-Konzern momentan nicht gut geht, aber ich denke mal, es hat eher damit zu tun, dass Apple die mit Abstand größte Position in Berkshires Portfolio ist und auch in den letzten Monaten enorm gut gelaufen ist. Somit hat er 6% seiner Apple-Aktien verkauft, aber besitzt immer noch stolze 94 Milliarden US-Dollar von Apple. Weitere Verkäufe waren Anteile an General Motors, Barrick Gold und das Pharmaunternehmen Pfizer. Kommen wir zu den neuesten Zukäufen. In Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar ist Berkshire beim Ölkonzern Chevron eingestiegen und setzt damit auf die Erholung der Ölbranche. Zudem hat er stolze 8,6 Milliarden US-Dollar in den Telefonanbieter Verizon investiert und setzt damit auf den 5G-Trend. Mit diesen zwei Unternehmen hat er sich auf jeden Fall zwei spannende Dividendenzahler ins Portfolio gelegt. Zudem hat er seine Anteile an den Pharmaunternehmen ausgebaut, Beteiligungen an AbbVie, Merck sowie Bristol Myers wurden erhöht. Ja, und seine neuesten Zukäufe sind natürlich ein willkommener Anlass für uns, eine der genannten Aktien mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Yes, absolut richtig, René. Also wirklich wieder sehr, sehr spannend, was Warren Buffett da so getrieben hat. Keine Spur von Hype-Aktien, würde ich sagen, sondern er bleibt seiner Schiene treu. Und wie du schon angesprochen hast, eine dieser Aktien wollen wir uns jetzt genauer ansehen. Ganz wichtig davor natürlich, wie immer, der Disclaimer. Das Ganze ist keine Anlageberatung und es ist auch keine Kaufempfehlung. Es ist nur unsere persönliche Meinung. Gut, dann starten wir jetzt aber mit der Aktie und zwar schauen wir uns AbbVie an. Wie du schon richtig gesagt hast, René, Warren Buffett hat hier wieder zugeschlagen und deswegen erstmal ganz kurz, was ist das Unternehmen überhaupt, beziehungsweise was macht das Unternehmen überhaupt? AbbVie ist ein amerikanisches Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung therapeutischer Arzneimittel spezialisiert hat. Dabei erforschen und entwickeln sie innovative Therapien für wirklich die schwersten Krankheiten, die es so gibt, zum Beispiel wie rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn, Schilddrüsenerkrankungen, Parkinson, HIV und wirklich noch einige andere Krankheiten. Übergreifend ist das Unternehmen dabei in vier Bereiche untergliedert, nämlich in die Immunologie, Virologie, Onkologie und Neurologie. Und dabei gibt es allerdings ein Produkt, das mit Abstand am meisten Umsatz des Gesamtumsatzes erzielt und das ist das Produkt namens Humira. Und dieses Produkt macht rund 58% des Gesamtumsatzes von AbbVie aus. Und dass dieses Produkt das umsatzstärkste Produkt von AbbVie ist, ist auch wirklich nicht verwunderlich, denn dieses Produkt ist das Produkt mit dem größten Umsatz eines einzelnen Arzneimittels der kompletten Welt. Allein im Jahr 2019 hat AbbVie mit diesem einzelnen Produkt 19,2 Milliarden Dollar erzielt. Mit einem einzelnen Produkt, das muss man sich wirklich mal vor Augen halten, also wirklich ein absoluter Blockbuster, was AbbVie hier gelandet hat mit Humira. Das ist ja schon mal wirklich sehr, sehr beeindruckend, aber wollen wir uns doch jetzt mal wieder die Kennzahlen genauer ansehen und wirklich nachschauen, ob AbbVie auch bei den Kennzahlen so überzeugen kann, wie mit diesem Produkt Humira.
Yes, genau. AbbVie hat ja Anfang diesen Monats die Zahlen zum Gesamtjahr vorgelegt und auf diese wollen wir jetzt natürlich eingehen. Gleich mal vorweg, bevor wir wie gewohnt auf die Ertragskraft des Unternehmens zu sprechen kommen, starten wir mit der Eigenkapitalquote und der Eigenkapitalrendite. Denn sowohl die Eigenkapitalquote als auch die Eigenkapitalrendite von AbbVie ist negativ. So, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kann das sein und wie schätze ich das Ganze ein? Nun, AbbVie verfügt aktuell über negatives Eigenkapital. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann sowas eigentlich passieren? Punkt Nummer 1. Es wurden sehr, sehr viele eigene Aktien zurückgekauft und Punkt Nummer 2, diese zurückgekauften Aktien wurden nicht wie bei gewöhnlichen Aktienrückkäufen vernichtet, damit sozusagen der Gewinn pro Aktie steigt, sondern selbst gehalten, mit der Option, diese eventuell eines Tages wieder am Markt verkaufen zu können. So viel zur Erklärung mit dem negativen Eigenkapital. Nun, wie schätze ich das Ganze ein? Also, ich sehe das Ganze nicht ganz so negativ, sofern AbbVie in Sachen Ertragsstärke überzeugen kann. Und genau deswegen gehe ich heute verstärkt auf genau diese Ertragsstärke ein. Blicken wir zuvor aber erst einmal auf das KGV des Unternehmens. Zum aktuellen Kurs von knapp 86 Euro und einem Gewinn pro Aktie von knapp 8,70 Euro hat man bei AbbVie aktuell ein KGV von 9,8. Historisch war das KGV in den letzten Jahren deutlich höher und zwar immer zwischen 20 bis 40. Also gemäß dem KGV ist die Aktie viel günstiger bewertet als in der Historie. Und wir haben uns im Podcast ja auch schon den ein oder anderen Pharma-Titel angeschaut und in der Pharma-Branche liegt ja auch das KGV bei knapp 15 im Durchschnitt. Sprich, passt sich das KGV von AbbVie dem Branchendurchschnitt von 15 an, wovon man durchaus ausgehen kann, hat die Aktie auf einen Schlag ein ordentliches Kurspotenzial von knapp 50%. Denn ein Gewinn pro Aktie von 8,70 Euro mal einem KGV von 15 kommt man auf einen Kurs von 130 Euro. Und der Kurs aktuell steht bei 86 Euro. Also gemäß dem KGV ist AbbVie deutlich unterbewertet. Nun kommen wir zum Gewinn. 2016 erzielte AbbVie einen Gewinn pro Aktie von 2,72 Euro. 2019 schon einen Gewinn pro Aktie von 4,36 Euro. 2020 einen Gewinn pro Aktie von sage und schreibe 8,71 Euro. Also das Gewinnwachstum ist auf jeden Fall ordentlich im Takt, auch während der Corona-Krise. Doch wie schaut es eigentlich mit dem alles entscheidenden Cashflow aus? Denn dieser lässt sich ja nicht so leicht manipulieren wie der Gewinn. Der operative Cashflow ist von 2015 bis 2019 von 7,5 Milliarden US-Dollar auf 13 Milliarden US-Dollar gestiegen. Auch der Free Cashflow, der eben für Dividendenzahlungen, Aktienrückkäufe, Übernahmen etc. verantwortlich ist, konnte sich von 7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 auf knapp 13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 verdoppeln. Also was den Cashflow angeht, kann man AppWhy auf jeden Fall nichts vorwerfen. Nun blicken wir mal auf den Umsatz, ob dieser genauso gewachsen ist wie der Gewinn und der Cashflow. 2013 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,1 Milliarden US-Dollar, 2016 schon einen Umsatz von 25,6 Milliarden US-Dollar und 2020 einen Umsatz von 45,8 Milliarden US-Dollar. Also in knapp 7 Jahren konnte der Umsatz verzehnfacht werden. Also um das Ganze zusammenzufassen, was die Ertragskraft angeht. Sowohl der Gewinn und Cashflow als auch der Umsatz haben über die letzten Jahre ordentlich zugelegt. Sprich, die Ertragskraft von AppWhy ist auf jeden Fall intakt. So, kommen wir wohl für die meisten Zuhörer zum wichtigsten Teil, und zwar der heiß geliebten Dividende. Und ja, AppWhy zahlt eine Dividende aus und diese ist nicht wirklich unattraktiv. Seit dem Jahr 2013 erhalten die Aktionäre eine Dividende. Und diese wird seit 2014 kontinuierlich angehoben. Die Ausschüttungsquote beträgt ca. 80%, also ist schon etwas sehr hoch. Und es wird dieses Jahr eine Dividende von 4,29 Euro pro Aktie ausgezahlt. Bedeutet, zum aktuellen Preis pro Aktie von 86 Euro hat man bei AppWhy eine Dividendenrendite von 4,9%. Also eine sehr, sehr attraktive Dividendenrendite aktuell. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die recht hohe Ausschüttungsquote ist mir ein leichter Dorn im Auge. Bleibt noch meine Lieblingskennzahl, und zwar die EBIT-Marge. Nun, wie hat sich diese entwickelt? 2016 betrug diese 36,6%, 2019 schon 39%. Also, es gab über die letzten Jahre eine leichte Margensteigerung. Eine aktuelle EBIT-Marge von 39% ist auf jeden Fall ein absoluter Top-Wert. Zu guter Letzt schauen wir auf den Piotrowski S-Score. Dort erzielt AppWhy 4 von 9 Punkten. Bedeutet, gemäß dem Piotrowski S-Score steht AppWhy finanziell nicht wirklich gut da. Hier aufpassen, dass AppWhy nicht unter die 4 Punkte rutscht. Ja, Sebi, durchaus interessante fundamentale Kennzahlen, würde ich mal sagen. Wie schätzt du die Zahlen ein?
Ja, das sind auf jeden Fall sehr spannende Kennzahlen. Vielleicht noch ganz kurz vorneweg, weil du sagst zu dem Unternehmen AppWhy, ich sag immer AppWhy. Wir wollen natürlich jetzt keinen Zuhörer verärgern, dass es eine von uns beiden falsch ausspricht. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was die richtige Aussprache ist. Falls uns jemand gerade zuhört und es sicher weiß, der kann uns ja gerne mal kurz eine Nachricht zukommen lassen, wer von uns beiden recht hat. Aber zurück zum Wichtigen, zu den Kennzahlen. Wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen, einige Zahlen, die du da vorgestellt hast. Also erstmal die Dividendenrendite von 4,9%, das schmeckt natürlich schon sehr, sage ich mal, als Dividendenjäger. Aber auch man muss natürlich sagen, das KGV im Branchenvergleich macht wirklich einen sehr, sehr günstigen Eindruck. Da muss man sich natürlich aber vielleicht auch die Frage stellen, wieso macht das Ganze so einen günstigen Eindruck, beziehungsweise wieso ist das Ganze so günstig? Gibt es da vielleicht einige Risiken, die eben in dieses KGV bzw. in diese Bewertung schon mit eingepreist sind? Und das wollen wir uns jetzt natürlich bei den Chancen und bei den Risiken anschauen. Wir starten dabei natürlich, wie ihr es gewohnt seid, erstmal mit den Chancen. Und hier möchte ich mit einer allgemeinen Chance, sage ich erstmal, beginnen, beziehungsweise mit der allgemeinen Marktsituation. Denn man muss natürlich grundsätzlich sagen, AppWhy ist in einem Markt tätig, den es meiner Meinung nach zu nahezu 100% auch in 10, 20 oder vielleicht 30 Jahren geben wird und in den Markt meiner Meinung nach natürlich auch noch sehr, sehr viel Geld fließen wird. Denn ja, Krankheiten muss man leider einfach behandeln, beziehungsweise es gibt nun mal leider Krankheiten, die behandelt werden müssen. Und da ist es allgemein einfach wirklich für mich einfach nur klar, dass viel Geld in diesen Markt fließen wird. Von daher sehe ich es schon mal sehr positiv an, in welcher Branche AppWhy vertreten ist. Also ich bin mir ganz sicher, dass es diese Branche auch in Zukunft noch geben wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich zur Ergänzung aber auch dazu sagen, dass das Ganze natürlich auch ein sehr umkämpfter Markt ist. Und damit aber auch schon zur zweiten Chance, die ich bei AppWe sehe, und das ist die Innovationskraft vom Unternehmen, beziehungsweise was sich sehr positiv abzeichnet, ist, dass viele neue Produkte in der Warteschlange von AppWe sind, die auf dem Markt eingeführt werden sollen. Denn logischerweise, das Unternehmen forscht und entwickelt selbstverständlich immer wieder und immer weiter neue Produkte, um diese eben früher oder später auf den Markt zu bringen. Und wie schon erwähnt, hier zeichnet sich ein für mich wirklich sehr, sehr positives Bild ab, das für mich einfach darauf schließen lässt, dass in der Forschung und Entwicklung Abteilung von AppWe wirklich sehr gute Arbeit geleistet wird und ja vielleicht auch wirklich sehr, sehr gutes Humankapital im Unternehmen vorhanden ist. Denn wenn man sich mal die Produkte anschaut, beziehungsweise die Anzahl der Produkte anschaut, die sich in der Pipeline befinden und in verschiedenen Phasen getestet werden, also sprich, es wird erst immer ein Produkt getestet und so ein Pharmaprodukt kann natürlich nicht einfach sofort auf den Markt kommen, sondern muss erst getestet werden. Und wenn man sich hier mal die Anzahl ansieht, dann kann man sehen, dass sich diese Anzahl der Produkte in den rund 6 letzten Jahren verdreifacht hat. Konkret bedeutet das, dass sich derzeit ca. 60 Produkte in der Pipeline von AppWe befinden, die auf den Markt in Zukunft eingeführt werden könnten. Und das ist, wie gesagt, für mich eine wirklich sehr positive Entwicklung und spricht für mich wirklich für ein sehr, sehr starkes Know-how im Unternehmen, was wiederum für mich bedeutet, dass die Zukunft von AppWe wirklich positiv aussehen könnte, weil man natürlich immer weiter diese Forschung und Entwicklung betreiben wird und dadurch natürlich wieder neue Produkte auf den Markt bringen wird und dadurch wieder neue Gewinne und Umsätze erzielen wird. Damit möchte ich aber auch schon zu dem ersten Risiko kommen, nämlich der derzeitigen Abhängigkeit noch vom einen einzigen Produkt. Und das ist, wie ich in der Vorstellung am Anfang schon mal angesprochen habe, Humira. Und AppWe selbst führt das auf ihrer Investor Relations Seite auch als eines ihrer größten Risiken auf. Und zwar schreiben sie dort selbst, also ich zitiere jetzt mal, jedes signifikante Ereignis, das sich negativ auf die Humira-Umsätze auswirkt, könnte eine wesentliche und negative Auswirkungen auf die Ertragslage und den Cashflow von AppWe haben. Also wirklich, AppWe weist auch ganz klar darauf hin, dass wirklich sehr viel steht und fällt mit diesem einen Produkt. Und das Problem dabei ist leider, dass die Umsätze, die eben mit diesem Produkt erwirtschaftet werden, in den nächsten Jahren in diesem Umfang, wie sie jetzt erwirtschaftet werden, höchstwahrscheinlich nicht mehr gehalten werden können. Hauptgrund hierfür ist einfach der Patentschutz, der auslaufen wird in den nächsten Jahren. Sprich, ein Unternehmen betreibt ja sehr viel Forschung und Entwicklung in dieser Branche und muss dort natürlich sehr viel Geld reinstecken. Im Gegenzug bekommt man dann als Unternehmen einen Patentschutz für einige Jahre. Das heißt, das Produkt ist dann am Markt gesichert und kein anderes Unternehmen kann quasi in diesen Markt vorstoßen. Aber jetzt in den nächsten Jahren wird eben auch in den USA dieser Patentschutz für Humira auslaufen. Und das bedeutet eben wiederum, dass das Unternehmen andere Wege finden muss, um Umsätze zu generieren. Denn im Moment ist das Unternehmen, wie schon gesagt, einfach extrem abhängig von diesem einen einzigen Produkt. Und wie auch schon erwähnt, in Zukunft werden diese Umsätze nicht gehalten werden können. Und das ist natürlich fatal, wenn man eben von einem einzigen Produkt so abhängig ist und sich in Zukunft schon abzeichnet, ja, dass es hier Probleme geben wird. Also wie gesagt, muss AppWe definitiv Wege finden, um auf eine andere Art bzw. mit anderen Produkten Umsätze zu generieren. Und das können sie natürlich zum einen über die Entwicklung eigener neuer Produkte machen, was sie ja jetzt auch schon tun, wie ich schon gesagt habe. Sie bringen sehr viele neue Produkte auf den Markt. Oder aber es geht natürlich auch über die Übernahme vielleicht eines anderen Unternehmens. Und das bringt mich auch schon zu meinem zweiten Risiko. Und das ist nämlich, dass AppWe im Juni 2020 eben eine solche Übernahme eines anderen Unternehmens getätigt hat. Konkret haben sie nämlich das Unternehmen Allergan übernommen. Und logischerweise mit einer Übernahme gehen natürlich immer einige Risiken einher. Vor allem, wenn das Ganze so mal läppische 63 Milliarden Dollar kostet, wie in diesem Fall von AppWe. Und genau dafür gab es auch sehr viel Kritik von allen Seiten, da einfach diese Übernahme von vielen als viel zu teuer angesehen wurde. Vor allem aus dem Grund, weil Allergan in den letzten Jahren vor der Übernahme eigentlich die letzten Jahre wirklich deutliche Verluste erzielt hat. Und das lag eben hauptsächlich daran, dass Allergan in den letzten Jahren einiges an Goodwill aus ihren Bilanzen abschreiben musste. So, und jetzt kommt der ganze Clou an der Sache. Nämlich hat AppWe selbst schon einiges an Goodwill in ihrer Bilanz, Allergan hat auch immer noch Goodwill in der Bilanz und durch die neue Übernahme entsteht natürlich nochmal neuer Goodwill. Ich hoffe, ihr konntet mir jetzt nochmal folgen. Also das ist so ein Dreier-Goodwill-Paket, wenn man so will, was natürlich nicht ganz optimal ist, muss man sagen. Vielleicht einfacher und kürzer ausgedrückt, vielleicht dafür natürlich auch nicht so präzise, aber einfach nachvollziehbar. AbbVie hat einfach eine sehr, sehr teure Übernahme getätigt und mit solch einer Übernahme gehen natürlich auch einige Risiken einher. Bestes Beispiel natürlich von uns hier aus Deutschland, Bayer und Monsanto. Da hat man gesehen, dass das Ganze auch durchaus mal sehr in die Hose gehen kann. Also wie schon gesagt, das Ganze kann schief gehen, muss es aber natürlich nicht. Fakt ist aber meiner Meinung nach, AbbVie musste ja angesichts der zukünftigen Ertragslage mit ihrem Hauptprodukt irgendetwas unternehmen und das haben sie eben in Form einer sehr teuren Übernahme getan. Also zusammenfassend zu den Chancen und Risiken kann man sagen, dass AbbVie einfach sehr, sehr abhängig von eben ihrem Hauptprodukt sind und in Zukunft versuchen müssen, diese Abhängigkeit zu reduzieren, was sie ja aber auch jetzt bereits schon tun. Nämlich zum einen eben über die Übernahme von Allergan und eben zum anderen, ich nenne das Ganze mal jetzt Angebotsoffensive, ihrer neuen Produkte in den nächsten Jahren. Und wie und ob das Ganze jetzt natürlich klappt, ist zum jetzigen Stand natürlich sehr schwer abzuschätzen, vor allem wenn man vielleicht so weit weg ist von einem Unternehmen. Ich glaube, eine Person wie zum Beispiel Warren Buffett, der hat dann natürlich ganz andere Möglichkeiten, in vielleicht ein Unternehmen hereinzuschauen und das Ganze viel besser abzuschätzen. Das ist natürlich von, wie gesagt, von solch einer Position, die wir hier einnehmen, wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr schwer einfach einzuschätzen. Sorry, nee, jetzt haben wir uns die Kennzahlen angesehen, jetzt haben wir uns die Chancen und Risiken angesehen. Wir haben gehört, AbbVie hat sehr viel Geld für eine Übernahme ausgegeben. Wie ordnest du das Ganze ein? Würdest du jetzt zuschlagen beim Unternehmen?
Ja, was mir besonders an AbbVie gefällt, ist, dass das Unternehmen in der Pharmabranche tätig ist. Und diese Branche ist ja sehr krisenrobust, wie man es ja auch an den Kennzahlen gesehen hat. Auch die fundamentalen Kennzahlen sind sehr interessant, wobei mir die Ausschüttungsquote, negative Eigenkapitalrendite und negative Eigenkapitalquote dennoch ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. Negativ sehe ich aber auch das Abhängigkeitsrisiko an den Topseller Humira. Denn wie du schon richtig gesagt hast, ist dieses eine Produkt mitentscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Läuft das Patent eines Tages aus, was nicht unwahrscheinlich sein kann, wird das deutlich Spuren im Unternehmen hinterlassen. Und eben dieses Kriterium reicht mir, um nicht direkt in das Unternehmen selbst zu investieren. Ich persönlich bevorzuge es ganz klar, in Unternehmen zu investieren, die nicht von einem Produkt oder einer Marke abhängig sind. Zum Beispiel mit Aktien wie Johnson & Johnson oder auch eine Unilever-Aktie. Klar, man kann auch sagen, dass aufgrund dieses Abhängigkeitsrisikos die Aktie eben schon mit einem sehr niedrigen KGV von 9 bewertet wird und somit ein kleiner Risikospielraum mit guten Chancen vorhanden ist. Dennoch bleibe ich meiner Investmentlinie treu und investiere lieber in breit aufgestellte Unternehmen, die meinetwegen auch nicht ganz so günstig bewertet sind. Damit möchte ich aber natürlich nicht sagen, dass das Unternehmen kein gutes Investment sein kann. Ganz im Gegenteil, ich meine, Warren Buffett, der erfolgreichste Investor unserer Zeit, wird sich schon was bei seinen eigenen Investments denken. Aber ich habe nun mal meine eigenen Kriterien, auf die ich beim Investieren Wert lege und deshalb passt AbbVie nicht extra als Einzelposition in mein Depot. Die Beteiligung, die ich über meine Berkshire Hathaway Aktien an AbbVie habe, reichen mir vollkommen aus. Sebi, wie sieht das Ganze bei dir aus? Stimmst du mir hier zu oder bist du etwas anderer Meinung?
Im Großen und Ganzen muss ich dir zustimmen, oder was heißt muss, ich stimme dir im Großen und Ganzen zu. Ich sehe das Ganze ähnlich. Ich muss auch sagen, vielleicht ertappt sich hier auch der ein oder andere selbst. Bei mir hat sich da die Sichtweise auch etwas verändert, sage ich mal, im Laufe der Zeit, im Laufe des Investierens, sage ich mal. Ich glaube, früher noch, vielleicht vor 2 Jahren, wenn ich diese Dividendenrendite von 4,9% gesehen hätte und gesagt hätte, okay, das Unternehmen ist in einem Markt tätig, den ich wirklich als zukunftsträchtig ansehe, dann wäre das, glaube ich, für mich auch bei dieser Bewertung schon ein sehr, sehr starker Kaufkandidat gewesen, sage ich mal. Aber ich muss auch sagen, meine Prioritäten haben sich trotzdem auch etwas verschoben und ich kann dir wirklich auch zustimmen, dass ich eher vielleicht eine Johnson & Johnson vorziehen würde, die vielleicht ein paar Prozentpunkte oder ein paar Prozent weniger Dividendenrendite hat. dafür aber eben nicht so abhängig ist, wie jetzt eben, ja, AppY von einem einzigen Produkt. Aber wie du natürlich auch schon gesagt hast, Warren Buffett wird sich da sicherlich schon seinen Teil dabei gedacht haben. Und ich glaube auch für Personen, die noch nicht in dieser Branche investiert sind und die auch wissen, sage ich mal, dass das Unternehmen ein gewisses Risiko mitbringt, für die kann sich AppY wirklich als Dividendenaktie, vielleicht auch nicht als zu stark gewichtete Dividendenaktie im Portfolio gut anbieten. In diesem Sinne aber natürlich auch nochmal der wichtige Hinweis, das ist nur unsere persönliche Meinung, das ist keine Anlageberatung und natürlich auch keine Kaufempfehlung. In diesem Sinne, Leute, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und hören uns dann wieder nächsten Sonntag. Macht's gut!
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.